ARD.
Russland hat sich dem Außenministerium in Moskau zufolge bereit erklärt, mit den USA über eine Friedensinitiative für die Ukraine zu sprechen. Die russischen Streitkräfte haben nach eigenen Angaben die seit gut 7 Monaten von ukrainischen Truppen besetzte Kleinstadt Sudscha im westrussischen Gebiet Kursk zurückerobert. Israel hat einen Luftangriff auf die syrische Hauptstadt Damaskus geflogen und eine Expertenkommission wirft Israel in einem UN-Bericht schwere Menschenrechtsverletzungen mit sexuellen Übergriffen als Mittel zur Unterdrückung und Kontrolle der palästinensischen Bevölkerung vor. Hallo, ich bin Tarek Yusbashi und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Die russischen Reaktionen auf den US-Vorschlag einer Waffenruhe in der Ukraine waren bislang eher verhalten. Doch nun kommt offenbar Bewegung in die Sache. Russland ist nach Angaben des Außenministeriums in Moskau zu Gesprächen mit den USA über eine Friedensinitiative für die Ukraine bereit. Wie Ministeriumssprecherin Sacharowa sagte, könnten die Beratungen noch heute beginnen. Aus Tiflis berichtet Björn Blaschke.
Die Sprecherin des russischen Außenministeriums brachte es heute auf den Punkt. Maria Sacharowa meinte, dass sich derzeit viele fragten, wie der Kreml auf die Verhandlungen von Jeddah reagiert, darauf, dass dort eine 30-tägige Waffenruhe vorgeschlagen wurde. Und Sacharowa hatte eine Antwort, allerdings einen Cliffhanger. Was die Ergebnisse des amerikanisch-ukrainischen Treffens am 11. März in Jeddah, einschließlich der Vorschläge für einen Waffenstillstand und so weiter betrifft, haben wir die verabschiedete Erklärung gelesen. Sie enthält verschiedene Ideen. Derzeit liegen uns hierzu keine offiziellen Anfragen vor. Wir unsererseits sind bereit, die skizzierten Initiativen bei künftigen Kontakten mit der amerikanischen Seite zu erörtern. Ich kann auch sagen, dass solche Kontakte heute möglich sind. Wenn auch etwas anders formuliert, hatte das auch schon Kreml-Sprecher Dmitri Peskow gesagt. Aber mittlerweile ist klar, dass der US-Sondergesandte Steve Witkoff in Moskau gelandet ist. Das heißt, es gibt Bewegung, wie Peskow heute bestätigte. Tatsächlich sind Unterhändler auf dem Weg. Und es sind tatsächlich Kontakte geplant. Wir wollen dem nicht vorgreifen. Wir erzählen es später. Und es gab auch bereits Kontakte. Gestern gab es ein Telefongespräch zwischen US-Sicherheitsberater Michael Waltz und dem außenpolitischen Berater von Wladimir Putin, Juri Uschakow. Der russischen Seite wurden bestimmte Informationen übermittelt. Nachdem wir diese Informationen nicht über die Presse, sondern im Rahmen eines bilateralen Dialogs erhalten haben, wird die Zeit kommen, nachzudenken und eine Position zu finden. Der US-Sondergesandte Witkoff könnte zu direkten Gesprächen mit Russlands Präsident Wladimir Putin zusammenkommen, heißt es in Medienberichten. Nur wann lautet die Frage? Denn Putin ist auch zu einem Gespräch mit dem Machthaber von Belarus verabredet, Alexander Lukaschenko. Im Anschluss an das Treffen der beiden Verbündeten soll es eine Pressekonferenz geben. In der, so hatte es am Morgen geheißen, könnte Putin auch Fragen zu den Verhandlungen in Jeddah beantworten. Möglicherweise wird er aber auch nur sagen, es kommt Bewegung in diese Angelegenheit, warten wir jetzt erst einmal ab, was die USA uns zu bieten haben. Denn es ist klar, dass Russland bei Verhandlungen am längeren Hebel sitzt. Möglicherweise wird der Kreml darauf drängen, dass die USA zumindest teilweise ihre Sanktionen gegen Russland aufheben. Aber selbst das spielte Kreml-Sprecher Peskow heute herunter. Russland hat sich gut an die Sanktionen angepasst. Die russische Wirtschaft wächst recht stetig. Wir halten diese Sanktionen nach wie vor für rechtswidrig. Und wir sind der Meinung, dass alle Sanktionen aufgehoben werden sollten, weil sie illegal sind. Was die Einzelheiten betrifft, so sind diese bereits Gegenstand von Verhandlungen. Hier möchte ich Sie noch einmal an meine Worte erinnern. Wir wollen nicht vorgreifen. Es hat keinen Sinn, sich vor den Verhandlungen zu einzelnen Bereichen zu äußern.
Unterdessen hat sich der russische Regierungsberater Uschakow ablehnend gegenüber dem US-Vorschlag einer Waffenruhe geäußert. Dieser bedeutet lediglich eine Atempause für die ukrainischen Soldaten, nicht mehr. Russland dagegen sei an langfristigen Vereinbarungen interessiert, die seine legitimen Interessen berücksichtigten. Niemand brauche Maßnahmen, die friedliche Handlungen nur vortäuschten. Die ukrainischen Truppen sind in der russischen Region Kursk seit Wochen in Bedrängnis. Jetzt meldet Russland, die seit gut 7 Monaten von ukrainischen Soldaten besetzte Kleinstadt Sudscha im westrussischen Gebiet Kursk sei zurückerobert worden. Die ukrainische Führung wiederum versucht zu beschwichtigen. Der Druck sei zwar hoch auf die ukrainischen Streitkräfte, aber man halte die Verteidigung aufrecht, kommentiert etwa Oberbefehlshaber Sirski und räumt gleichzeitig einen Teilrückzug ein. Aus Kiew, Rebecca Barth.
Eigentlich wollte die ukrainische Führung die Region Kursk als Druckmittel bei möglichen Verhandlungen mit Russland einsetzen. Doch jetzt das. Russische Soldaten schwingen die russische Fahne im Zentrum von Sudscha, der kleinen Grenzstadt in der Region Kursk, die ukrainische Truppen 7 Monate besetzt hielten. Wir erreichen Ilja, der fast seit Beginn des ukrainischen Angriffs in der russischen Region im Einsatz ist. Dass unsere Armeeführung sagt, wir halten die Position, ist eine Lüge. Wir greifen an einer Stelle an, die Russen nehmen an anderer Stelle mehr Gebiet ein. Sie kommen teilweise von hinten, sie erobern ihr Gebiet zurück. Aus Sicht der ukrainischen Streitkräfte sind die Nachrichten aus der Region Kursk schon seit Monaten nicht mehr gut. Doch zuletzt hatte sich die Lage noch einmal zugespitzt. Das russische Verteidigungsministerium vermeldet die Einnahme der Stadt Sudscha. In Kiew will man das noch nicht bestätigen. Um Leben der Soldaten zu retten, manövrieren die Einheiten in günstigere Positionen, schreibt Oberbefehlshaber Alexander Sirski auf Facebook. Auch Präsident Zelensky drückt sich vorsichtig aus. Die Russen versuchen definitiv, maximalen Druck auf unsere Truppen auszuüben. Das Militärkommando tut, was es tun muss. Wir retten das Leben unserer Soldaten so weit wie möglich. Währenddessen präsentiert sich Russlands Machthaber Putin in Armeeuniform, angeblich zu Besuch bei der Truppe in der Region Kursk. Unabhängig überprüfen lassen sich die Bilder nicht und wirken doch demoralisierend. Die Region Kursk sei der schwierigste Frontabschnitt, sagt Juri Butusow schon Ende vergangener Woche. Der Journalist äußert Zweifel am Festhalten der ukrainischen Armeeführung an dem kleinen Fleckchen russischen Gebiets. Es stellt sich die Frage, ob es für uns ratsam ist, Gebiete zu halten, die auf einer Verbindungslinie liegen, die ständig vom Feind beschossen wird, die unter Feuerkontrolle des Feindes steht. Ich verstehe, dass es politisch nachteilig ist, jetzt den Rückzug anzuordnen, weil man ein Druckmittel braucht, um über dieses Gebiet verhandeln zu können. Mit der monatelangen Operation in der russischen Region ist der Ukraine zumindest kurzzeitig ein politischer Erfolg gelungen. In einer Zeit schlechter Nachrichten gelang der Überraschungsangriff und das auf russisches Gebiet. Russland wiederum musste nordkoreanische Soldaten hinzuziehen, um die ukrainischen Truppen zurückzudrängen. Gleichzeitig aber brachte der Angriff den Ukrainern im Donbass kaum Entlastung. Zudem haben vermutlich tausende Soldaten bei den schweren Kämpfen ihr Leben verloren, die noch immer andauern, berichtet Ilja. Das ist jetzt ein elektronischer Krieg. Erst wenn sie ihre Dörfer komplett zerstört haben, schicken sie die Infanterie rein. Am Anfang arbeiten sie mit Drohnen. Wir sind beispielsweise im Auto unterwegs. Die erste Drohne zerstört die Reifen, die zweite fliegt in das liegen gebliebene Auto, um die Leute zu erledigen.
Und damit kommen wir zum Geschehen im Nahen Osten. Dort stecken die Verhandlungen zwischen Israel und der Hamas über den Fortgang der Waffenruhe nach wie vor fest. Wann die israelische Armee den Gazastreifen vollständig räumt und die verbliebenen Geiseln freikommen, ist ungewiss. Sogar eine Wiederaufnahme der Kämpfe erscheint möglich, sollte es nicht zu einer Einigung kommen. Die Hamas droht, im Fall einer neuen Offensive weitere Geiseln zu töten. Die israelische Luftwaffe hat unterdessen einen Angriff auf ein Ziel in der syrischen Hauptstadt Damaskus geflogen. Ihren Angaben zufolge wurde das Hauptquartier der Organisation Palästinensischer Islamischer Dschihad getroffen. Aus Kairo, Nina Amin.
Bilder zeigen mehrere zerstörte Etagen eines Wohngebäudes. Eine Rauchsäule steigt in den Himmel. Die staatliche Nachrichtenagentur Sana bestätigt den Luftangriff israelischer Kampfflugzeuge auf Damaskus. Nach Informationen der ARD war der Einschlag in einem Außenbezirk der syrischen Hauptstadt. Berichte von Opfern gab es zunächst nicht. 2 Raketen sollen eingeschlagen sein. Das getroffene Gebäude sowie angrenzende Häuser hätten daraufhin Feuer gefangen, berichtet die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in Großbritannien. Von Von der israelischen Armee heißt es, der Angriff habe dem Hauptquartier der palästinensischen Terrororganisation Islamischer Dschihad gegolten. Das Kommandozentrum sei dazu verwendet worden, Terroranschläge gegen den Staat Israel zu planen. Man werde nicht zulassen, dass Syrien eine Bedrohung für Israel werde. Seit dem Assad-Sturz Anfang Dezember griff Israel zahlreiche Stellungen der ehemaligen Regierungsarmee an, um Waffenbestände zu zerstören. Außerdem rückte das Militär in die Pufferzone zwischen Israel und Syrien ein. Experten zufolge besetzt Israel damit Gebiete, die zu Syrien gehören.
Eine vom UN-Menschenrechtsrat beauftragte Untersuchungskommission hat Israel Menschenrechtsverletzungen in den palästinensischen Gebieten vorgeworfen. Der Bericht dokumentiert Misshandlungen an Frauen, Männern und Kindern im Gazastreifen, im Westjordanland und Ostjerusalem seit dem 7. Oktober 2023, dem Tag des Überfalls der Hamas auf Israel. Aus Genf, Katrin Hondl.
Mehr als ein Mensch ertragen kann. Schon der Titel macht deutlich, was die vom UN-Menschenrechtsrat beauftragte Untersuchungskommission zu berichten hat. Die unabhängigen Expertinnen und Experten werfen Israel schwere Menschenrechtsverletzungen und sexualisierte Gewalt vor, zur systematischen Unterdrückung und Kontrolle der palästinensischen Bevölkerung, so der australische Jurist Chris Sidoti in Genf. Die Häufigkeit und Schwere von sexuellen und geschlechtsspezifischen Verbrechen in den palästinensischen Gebieten lässt uns zu dem Schluss kommen, sagt er, dass sexualisierte Gewalt von Israel zunehmend als Kriegsmethode eingesetzt wird, um das palästinensische Volk zu destabilisieren, zu beherrschen, zu unterdrücken und zu vernichten. Der Bericht dokumentiert Misshandlungen an Frauen, Männern und Kindern, die seit dem 7. Oktober 2023 in den palästinensischen Gebieten begangen wurden. Unter anderem seien Menschen gezwungen worden, sich öffentlich nackt auszuziehen.
The Commission documented a pattern of sexual violence, including cases of rape and other forms of sexual violence, torture and other inhumane acts.
Die Untersuchungskommission, so Chris Sidoti, habe ein Muster sexueller Gewalt, Vergewaltigungen, Folter und andere unmenschliche Handlungen dokumentiert.
That amount to war crimes and crimes against humanity.
Die Taten bedeuteten Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Im Bericht der Kommission heißt es weiter, dies sei auch auf Befehl oder mit stillschweigender Duldung der militärischen oder zivilen Führung Israels geschehen. Chris Sidoti. Die Kommission hat seit Oktober 2023 keine Informationen über strafrechtliche Verfolgung israelischer Militärs oder Siedler wegen sexueller und gewalttätiger Handlungen. Die Experten verweisen auch auf die Zerstörung medizinischer Einrichtungen im Gazastreifen und die auch deshalb sinkende Geburtenrate. Die israelischen Befehlshaber hätten die Fortpflanzungsfähigkeit der Palästinenser im Gazastreifen teilweise zerstört, heißt es in dem Bericht, Geburten zu verhindern, erfülle den Tatbestand des Völkermords. Israel hat die Vorwürfe der Untersuchungskommission als, Zitat, haltlos zurückgewiesen. Der israelische Botschafter Daniel Meron sagte in Genf,
if any wrongdoing has been done, Israel will investigate and prosecute, like any other country should do, and all democratic countries do it.
Wenn es Fehlverhalten gegeben hat, wird Israel das untersuchen und strafrechtlich verfolgen, so wie es jedes andere Land tun sollte und alle demokratischen Länder es tun. Der Bericht der Untersuchungskommission sei, so heißt es in einer Mitteilung der israelischen Botschaft, ein, Zitat, schamloser Versuch, die israelische Armee zu belasten. Die Kommission sei voreingenommen und wende bei Israel absichtlich andere Standards an als bei anderen Akteuren.
Und das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Mein Name ist Tarek Yusbashi. Vielen Dank fürs Zuhören.